Fußmund. Der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hand, Fuß, Mund, eurem Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Hier sind wie gewohnt eure beiden Hosts, Nibras Nami und an meiner Seite der liebe Florian Barbour. Hallo Florian.
Hallo Nibras.
Schön, dass du da bist. Schön, dass wir uns hier eingefunden haben für eine spannende neue Folge. Wir haben für heute, wie ihr vielleicht beim Anklicken der Folge auch gesehen habt, eine Interviewgästin eingeladen. Wir besprechen heute ein spannendes Thema. Es soll um den Schlaf von Babys und Kleinkindern gehen. Und für diese Folge haben wir eine Expertin eingeladen, Katharina Meyer-Batrakow. Hallo Katharina.
Hallo Nibras und hallo Florian.
Hallo Katharina.
Es freut uns, dass du heute da bist. Kannst du dich vielleicht in ein paar kurzen Sätzen den Hörerinnen und Hörern einmal vorstellen und kannst du auch vielleicht direkt schon erwähnen, wo man dich findet?
Ja, sehr gerne. Erstmal euch beiden herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, bei eurem Podcast zu Gast zu sein. Genau, wie ihr schon gesagt habt, ich bin Katharina Meyer-Batrakow. Ich bin 30 Jahre alt, bin Psychologin und gerade in Weiterbildung zur Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und arbeite aktuell hauptsächlich als Schlafberaterin. Und man findet mich unter anderem zum Beispiel auf Instagram unter dem Kanal Kinderpsychologie. Oder natürlich auch über meine Homepage Gipsy-Katharina.
Ja, super. Ich habe mich die ganze Zeit schon gefragt, wie du es geschafft hast, dir den Instagram-Kanal Kinderpsychologie zu sichern. Da musst du früh gewesen sein, weil das natürlich ein sehr einprägsam und toller Name ist. Das können sich hier alle auf jeden Fall mal aufschreiben oder sofort reingehen und dir folgen.
Ja, tatsächlich war ich auch überrascht, dass es den noch nicht gab. Ich meine, so früh bin ich gar nicht gestartet, vor rund 4 oder 5 Jahren, als meine erste Tochter geboren wurde. Und dann, ich habe ja das auch irgendwie als Schwerpunkt im Master gehabt, Kinderpsychologie, und habe das eingegeben und es gab es tatsächlich noch nicht. Und dann habe ich mir das geschnappt.
Super. Und seitdem machst du da wirklich tollen Content und bist auch unter die Autorinnen gegangen. Dein Buch 3 Jahre ohne Schlaf, das steht quasi in den Startlöchern.
Genau, 3 Jahre ohne Schlaf wird im April erscheinen. Und ja, da beschreibe ich einfach, wie Eltern und Kinder ruhigere und entspanntere Nächte in den ersten 3 Lebensjahren erlangen können.
Super, da werden wir auch einen Link, der zum Buch führt. Man kann es sicherlich schon vorbestellen, in die Shownotes packen, dass Interessierte da mal reinschauen können.
Sehr gern.
Super, starten wir mit dem Thema durch. Wir hatten die Möglichkeit, ja schon mal in die Inhalte deines Buches so ein bisschen reinzuschauen. Danke auch dafür, dass wir da schon mal einen Blick reinwerfen durften und haben daraufhin auch ja so ein bisschen überlegt, worüber wir mit dir sprechen wollen heute. Und ich fand es schön, dass am Anfang des Buches dann nochmal die Schlaftypen definiert werden, die man so kennt. Also so bezeichnet sich ja auch manchmal jemand als Eule, der viel nachtaktiv ist zum Beispiel. Das benutzen wir für uns Erwachsene. Die Frage ist, aber gilt das eigentlich auch für Babys? Kann man da auch so Typen erkennen? Ist da was dran und wird das irgendwie vererbt oder ist das einfach so Zufall, wie das rauskommt?
Ey, dieser Job, den ich gerade habe, ich komme ja menschlich total gut an, aber beruflich komme ich mal gar nicht weiter.
Mach's doch besser.
Mit einem Job bei SOS Kinderdorf machst du nicht nur einen Job, sondern du kannst wirklich etwas bewirken. Du kannst dich weiterbilden und kommst beruflich voran. Bewirb dich jetzt auf einen von vielen Jobs. SOS Kinderdorf. Mach's doch besser.
Genau, also diese Chronotypen, wie man sie nennt, gibt's in ganz, ganz vielen verschiedenen Modellen. Und ein Modell lebt ja davon, dass es einfach Erkenntnisse vereinfacht darstellt. Und ich habe mich jetzt für eine reduzierte Version sozusagen entschieden und habe 3 Typen aufgeschrieben, Eule, Lerche und das Chamäleon. Und dort beschreibe ich einfach, dass auch Babys tatsächlich eine angeborene innere Uhr haben, die ungefähr 24 Stunden dauert. Und je nachdem, eben das ist ganz individuell, hat eben bei manchen Menschen ja quasi die innere Uhr mehr als 24 Stunden und dann vielleicht eher die Eulen. Und bei manchen eben kürzer als 24 Stunden, das sind die Lerchen. Und andere Kinder oder auch Menschen wiederum haben einen sehr ausgeglichenen Rhythmus, der eben tatsächlich circa 24 Stunden dauert. Die habe ich als Chamäleon beschrieben. Und nochmal konkret auf Ihre Frage. Ich habe ja eben schon erwähnt, diese innere Uhr ist individuell und angeboren. Doch tatsächlich im Laufe der Entwicklung kann sich das auch mal ein bisschen verändern. Also Babys sind tatsächlich oft eher Lerchen. Das kennen viele Eltern. Also die wachen eher früh auf und sind dementsprechend morgens schon früh munter und gehen dann auch abends zeitig ins Bett. Und Jugendliche zum Beispiel sind ja ganz oft Eulen. Also die bleiben immer länger und länger wach und schlafen gerne in den Morgen hinein.
Diese Unterscheidung, die du machst, je nach Tiertyp, Schlaftyp, wie du schon gesagt hast, ist das ja auch altersabhängig. Jetzt erscheinen mir oder uns ja die ganz kleinen Babys, ja, so eigentlich so ganz ohne Rhythmus, die, egal ob es jetzt vormittags ist oder früh nachmittags oder mitten in der Nacht, man hat den Eindruck, man kann das kaum steuern oder hat da kaum Einfluss darauf, ob das Kind jetzt wirklich müde ist, schläft oder gerade eine Wachphase hat. Wann stellt sich denn hier so eine Kontinuität ein und eine gewisse Verlässlichkeit, wo man dann vielleicht auch wo sich diese Typen dann vielleicht mehr rauskristallisieren?
Ja, gerne. Also wenn Babys geboren werden oder auch noch im Mutterleib sind, haben sie zwar einen Rhythmus, dieser ist tatsächlich kein Rhythmus, den wir so kennen. Also sie schlafen rund um die Uhr unregelmäßig und sowohl tags als auch nachts und haben dann kurze Wachphasen. Und im Laufe der ersten Jahre entwickelt sich also ein stabiler Tag-Nacht-Rhythmus. Und ja, die ersten Anzeichen dafür beobachtet man so zwischen der 6. und 8. Woche, dass Babys da tatsächlich beginnen, ja, mehr in der Nacht zu schlafen und eben tagsüber häufiger und auch dann immer länger und länger wach zu sein. Das ist einfach ein Reifeprozess, der natürlich auch unterstützt wird davon, wie die Lichtverhältnisse am Tag sind. Also Babys merken und lernen dann eben auch, dass es nachts dunkel ist, tagsüber hell. Tagsüber sind andere Geräusche, andere Aktivitäten. Nachts ist es dann eher ruhiger und das Licht ist gedämmt oder es ist dunkel. Und das unterstützt dann eben auch die Ausbildung des Tag-Nacht-Rhythmus ist.
Aber nicht nur der Tag und die Nacht und der Tag sind unterschiedlich, sondern während des Schlafes gibt es ja auch unterschiedliche Schlafphasen. Der Schlaf hat einen gewissen Aufbau und vielleicht kannst du uns nochmal erklären, wie der denn aufgebaut ist und wie sich das je nach Alter des Kindes auch unterscheiden kann oder auch vielleicht im Vergleich zu uns Erwachsenen.
Genau, also alle Menschen, wenn sie schlafen, haben verschiedene Schlafstadien, also unterschiedliche Phasen, die sie im Laufe des Schlafens durchlaufen. Zum Beispiel kennen wir den Tiefschlaf, den Leichtschlaf oder auch den sogenannten REM-Schlaf, also diesen aktiven Schlaf. Und diese Stadien, die treten bei allen Menschen im Wechsel auf, sodass man quasi sich vorstellen kann, dass bestimmte Schlafzyklen entstehen. Also ich sage mal ein Beispiel, wir schlafen ein, wir Erwachsene fallen in den Tiefschlaf, haben dann irgendwann einen aktiveren Schlaf, einen Traumschlaf. Und am Ende eines Zykluses kratzen wir sozusagen an der Oberfläche zum Wachsein, dann ist ein Zyklus beendet und wir starten in den nächsten Schlafzyklus. Und bei uns Erwachsenen ist es so, dass solch ein Zyklus ungefähr 90 bis 120 Minuten dauert. Wir wachen also jede Nacht mehrmals auf, ohne dass wir uns vielleicht daran erinnern können. Und entweder trinken wir dann was, gehen auf Toilette oder schlafen halt auch einfach direkt weiter. Und auch bei Babys und kleinen Kindern ist das so. Auch sie haben Schlafzyklen und verschiedene Schlafstadien. Allerdings ist es so, dass je jünger ein Kind ist, es mehr Zeit im aktiven Schlaf verbringt, also im sogenannten REM-Schlaf. Das hat so ein bisschen was damit zu tun, dass ein aktiver Schlaf dem Baby ja auch sozusagen Vorteile sichert. Wenn man nicht so tief schläft, Nahrung oder mehr zu trinken, mehr Kalorien zu sich zu nehmen. Und das ist für Babys, die gerade sehr jung sind, natürlich sehr wichtig, häufig zu trinken. Und gerne.
Ich wollte kurz zwischenfragen, kann man das von außen oder wie kann man das von außen erkennen vielleicht, welche Schlafphase gerade die dominierende ist bei einem Baby oder Kleinkind?
Ja, genau. Also wenn ein Baby tief schläft, dann atmet es ruhig, die Augen sind geschlossen und man kann auch zum Beispiel, wenn man jetzt den Arm ein bisschen hochheben würde oder das Beinchen, dann würde es wieder runtersacken, wenn man es loslässt. Und wenn Babys zum Beispiel an der Oberfläche kratzen oder in einem sehr leichten Schlaf, im aktiven Schlaf sich befinden, dann merkt man es zum Beispiel daran, dass die Augen hin und her flackern, die öffnen sich und schließen dann aber auch wieder. Wenn die Kinder schon können, drehen sie sich zum Beispiel hin und her. Genau, und später natürlich träumen sie auch. Das trifft jetzt aber auch Babys. Bei Babys kann man das jetzt noch nicht so erkennen. Genau.
Aber vielleicht wirklich nochmal wichtig, dass man das so betont, dass eben diese kurzen oder nicht nur kurzen, aber auch diese aktiveren Phasen eben nicht immer nur bedeuten, das Kind wird jetzt gleich wach, sondern es kann einfach ein Teil des Schlafes sein und wieder überführen in auch eine ruhigere Phase. Weil ich glaube, viele am Anfang ja auch manchmal Probleme haben, das einzuschätzen, das Kind schnell wieder hochnehmen zum Beispiel, weil sie vielleicht so ein Quengeln gehört haben, ganz kurzes, leises, und denken, das Kind wird wach und ich muss mich direkt kümmern, wo dann natürlich durch das Hochheben das Kind wieder aktiviert wird und vielleicht dann erst recht wach wird, oder?
Ja, gerade am Anfang, wenn die Babys jung und klein sind, dann haben sie eben, wie gesagt, viel von diesem REM-Schlaf, von dem aktiven Schlaf, öffnen auch teilweise die Augen, ohne dass sie richtig wach sind. Und da darf man ruhig erstmal beobachten und abwarten. Und wenn man dann doch das Gefühl hat, es ist mehr als das, dann kann man auch Unterstützung anbieten, um in die nächste Schlafphase zu kommen. Zum Beispiel durch ein Streicheln in den Arm nehmen und oder bestimmte Geräusche machen, also Geräusche zum Beispiel. Genau, da darf man ruhig versuchen zu helfen.
Jetzt, wenn wir an den Anfang des Schlafs gehen, also an das Einschlafen, dann ist das ja häufig gerade bei jungen Eltern, und da denke ich auch an mich zurück und an mein erstes Kind, ist ja eine richtige Challenge irgendwie. Gerade als Papa muss man auch sagen, als Mama kann man ja, oder ist häufig das ja auch mit dem Stillen verbunden, das Einschlafen. Als Papa, wenn man jetzt nicht die Flasche gibt, sondern einfach nur sich auch beteiligt daran, das Kind schlafen zu legen, dann hat das wirklich einige Herausforderungen und man wird da richtig fantasievoll und versucht, hier Wege zu finden, wie man das Kind zum einen zum Einschlafen bringt und dann häufig, wenn man es zum Beispiel auf dem Arm gehabt hat und in den Schlaf geschuckelt hat oder wie auch immer, dann stellt sich natürlich ab dem Moment, wo man denkt, jetzt ist eingeschlafen, die Frage, okay, wie kann ich jetzt das Kind zum Beispiel ins Bettchen zurücklegen und mich da unbemerkt aus der Affäre ziehen? Was, ehrlich gesagt, häufig gar nicht so gut funktioniert, weil das eben in einer Schlafphase ist von den Kindern, wo sie sehr schnell wieder aufwachen oder ihren Unmut äußern, wenn sie jetzt die Nähe, die sie gerade verspürt haben und die sie gerade zum Einschlafen gebracht hat, wieder vermissen. Was kannst du denn zu dieser ganz wichtigen Phase sagen, wie man die vielleicht so ein bisschen gut gestalten kann und dafür sorgen kann, dass das Kind den Übergang aus in den Schlaf begleiten bis hin zum selbst liegen bleiben und selbst schlafen schaffen kann?
Okay, also vorweg finde ich es auch wichtig, nochmal zu betonen, dass es total normal ist, dass Babys nicht alleine liegen oder abgelegt werden wollen. Es ist für sie einfach sicherer und angenehmer, im Körperkontakt oder in der Verbindung zu ihren Bezugspersonen zu sein. Und es ist auch völlig in Ordnung, wenn man diesem Bedürfnis ohne schlechten Gewissen nachkommt. Und andererseits, wie du schon auch sagtest, gibt es ja auch elterliche Bedürfnisse und man möchte vielleicht auch mal was essen oder auf die Toilette gehen. Und alles, was man dort eben versucht, ist ja wie so eine kleine Schummelei. Also man versucht dann ja ähnliche Bedingungen herzustellen für das Baby, dass es bloß nicht merkt, dass es alleine liegt oder gerade abgelegt wurde. Und ein Tipp oder eine Sache ergibt sich quasi dann aus der Biologie des Schlafes, eben, dass Babys in den ersten 6 Monaten am Anfang, wenn sie einschlafen, sich im aktiven Schlaf befinden und nicht sofort in den Tiefschlaf gleiten. Also vielleicht wartet man eben, bis sie wirklich tief schlafen, 20 Minuten ungefähr. Und wenn man dann eben merkt, dass sie ruhig und flach atmen, versucht man sie dann eben abzulegen, vielleicht auf eine warme Unterlage, nicht irgendwo, wo es schon kalt ist. Man legt die Kinder auch nicht mit dem Kopf zuerst hin, sondern versucht erst die Füße hinzulegen und rollt die dann quasi über den Po und Rücken dann ab. Und ich denke, wenn man das immer wieder versucht und die Kinder auch älter werden und Sicherheit ist und nicht gefährlich ist, alleine zu liegen, kann man das über die Monate und Jahre eben schaffen, dass das Kind auch kurz ohne die Bezugspersonen schlafen kann.
Ja, das ist nochmal ein guter Hinweis, dass man da die Geduld vielleicht aufbringen sollte, das Kind vielleicht etwas länger in der im direkten Kontakt zu lassen und dass diese Investitionen etwas mehr Zeit am Anfang sich dann lohnen kann, weil dann eben das Kind vielleicht auch nicht mehr wach wird, wenn man es ablegt. Wo auch viele Eltern richtig motiviert sind zu investieren, ist gefühlt direkt am Anfang, dass versucht wird, ganz viel durchzuplanen. Am liebsten soll direkt schon in den ersten Wochen die Schlafphasen durchgeplant werden. Es wird versucht, Kinder zu gewissen Uhrzeiten wach zu halten, damit sie müder sind. Es wird versucht, so eine richtige Agenda zu schreiben fürs Kind, um vielleicht sich möglichst selbst auch Schlaf zu ermöglichen. Findest du das sinnvoll? Was rätst du in diesem Fall?
Ja, total. Also ich kenne das, was ihr beschreibt, sehr gut. Es gibt sehr viele Tabellen, Protokolle und mittlerweile ja sogar auch massenweise an Apps, wo man eben sowohl Schlaf als auch Ernährung und sonst alles andere auch tracken kann. Ich finde das tatsächlich gerade in den ersten Monaten weder sinnvoll noch notwendig, es sei denn, man braucht es für seine eigene Sicherheit oder es ist medizinisch indiziert, zum Beispiel was das Trinken betrifft. Aber was den Schlaf angeht, rate ich tatsächlich erstmal, sich gerade auch im Wochenbett Zeit zu nehmen, um erstmal auch das Temperament und das Kind kennenzulernen. Vielleicht ist es auch gar nicht nötig, sage ich mal, für den Schlaf so viel Energie und Zeit zu investieren, weil das Kind total entspannt schläft und gar keine Mühe hat einzuschlafen. Und was dazu ja auch noch wichtig ist, da hatten wir ja anfangs drüber gesprochen, dass verschiedene Prozesse sich erst im Laufe der ersten Monate und Jahre entwickeln. Das gilt zum Beispiel auch für das Thema Schlafschuld ansammeln, also die sogenannte Schlafhomöostase. Das bezeichnet sozusagen das Gleichgewicht aus Wachsein und Schlaf und Müdesein. Und ein Baby zum Beispiel, was 1, 2 oder vielleicht auch 3 Monate alt ist, kann diese Schlafschuld noch gar nicht ansammeln. Das heißt, es dann länger wach zu halten, bedeutet für das Baby Stress und führt auch meistens nicht dazu, dass es dann anschließend tiefer und länger schläft, sondern vielleicht sogar einfach auch Stresshormone ausgeschüttet werden, die den Schlaf negativ beeinflussen.
Klar, ab einem gewissen Alter kann man das natürlich ja machen, ist ja dann auch irgendwo sinnvoll, wenn so gewisse Rhythmen sich eingestellt haben, aber das ist einfach später und das wird man dann schon merken, ab wann das irgendwie sinnvoll ist. Also finde ich gut, dass du da nochmal das Ganze so entschärfst und bei all dieser Verrücktheit des Trackens, ich nenne es mal Verrücktheit, nicht im negativen Sinne, aber gefühlt ist das ja in jeden Lebensbereich mittlerweile eingedrungen und an manchen Punkten ist es wirklich einfach wahrscheinlich eher stressverursachend, als dass es irgendwas bringt, vor allem in diesen ersten Monaten.
Genau, also vielleicht noch um konkret zu werden, diese Schlafhomöostase, die beginnt eben mit 2 bis 3 Monaten quasi ihre Arbeit zu verrichten, sodass man eben sagen kann, vielleicht dann mit 4, 5, 6 Monaten kann man, wenn es Schwierigkeiten zum Beispiel mit dem Nachtschlaf gibt, schauen, wie kann man den Schlaf vielleicht anders verteilen und organisieren. Aber vorher ist das halt einfach noch sehr schwierig und für das Kind auch einfach Stress.
Jetzt sind wir sehr froh, dass wir dich als Expertin heute hier gewinnen konnten. Den Podcast gibt es jetzt seit 3 Jahren. Wenn wir den schon vor 10, 15 Jahren gemacht hätten, hätten wir wahrscheinlich andere Personen eingeladen zu dem Podcast, weil damals was ganz anderes en vogue war und was ganz anderes vielerorts propagiert wurde, was das Schlafen von Kindern angeht, nämlich, dass eigentlich jedes Kind schlafen lernen kann oder dass das trainiert werden kann. Zu diesem Thema wollen wir heutzutage niemand mehr, also nicht den Entwickler oder die Entwickler dieses Konzepts einladen, weil da gibt's ja schon durchaus, ich vielleicht sag mal gar nicht gemischte Meinungen, sondern es gibt Kritik, die an dieser Methode geäußert wird. Kannst du uns vielleicht mal erklären, worum geht's eigentlich bei so einem Schlaftraining? Was ist der Hintergedanke dabei? Und nicht nur, was hältst du davon, sondern was ist denn objektiv gesehen da vielleicht auch mangelhaft?
Ja, tatsächlich ist das gar nicht so, dass man wirklich sagen kann, dass Schlaftrainings oder die bestimmte Methoden des Schlaftrainings schon aus der Mode geraten sind. Also ich habe im Zuge meiner Buchveröffentlichung ja auch nochmal zu dem Thema recherchiert und es gibt durchaus noch sehr viele moderne Anbieter und Coaches, die mit dem Schlaftraining oder abgewandelten Methoden arbeiten. Und auch das Buch, worauf man sich häufig bezieht, was in Deutschland über 1 Million Mal verkauft wurde, ist auch noch tatsächlich in manchen Kategorien unter den Top 100 bei bestimmten Online-Plattformen zu kaufen. Auch manchmal sogar höher gerankt als bedürfnisorientierte Literatur zu dem Thema. Also so eine einheitliche Definition, was jetzt ein Schlaftraining ist, gibt es tatsächlich nicht. Aber gemeint ist oft beispielsweise die Färber-Methode oder die sogenannte Cry-It-Out-Methode. Das heißt, da wird davon ausgegangen, dass ein Baby oder ein Kind, um eben besser zu schlafen oder durchzuschlafen, selbstständig einschlafen lernen sollte. Und das betrifft auch das Weiterschlafen in der Nacht. Das heißt, je nachdem, welchen Plan man da eben nimmt, wird das Kind noch wach in das Bett gelegt und genau, und es soll dann versuchen, eben einzuschlafen. Und wenn es dann eben Unmut äußert oder das doof findet, dann, ja, je nachdem, bei der Färber-Methode zum Beispiel, da geht man dann aus dem Zimmer raus und kommt dann nach bestimmten Anzahl von Minuten wieder rein, darf dann 1 bis 2 Minuten bleiben und das Kind trösten. Allerdings darf man es nicht hochnehmen oder sollte man es nicht hochnehmen. Und bei zum Beispiel etwas sanfteren Methoden stellt man einen Stuhl neben das Gitterbett und rückt diesen Stuhl dann Tag für Tag ein bisschen weiter raus, sodass das Kind irgendwann ohne Anwesenheit der Bezugsperson einschläft. Genau, wenn es denn klappt. Und ja, ich glaube, ihr hattet dann auch noch gefragt, was davon zu halten ist oder was ich davon halte und was andere Experten, Expertinnen davon halten.
Ja, genau.
Soll ich
Also
darauf noch ein?
das tut ja einem schon so ein bisschen in der Seele weh, überhaupt nur so darüber nachzudenken, sowas zu machen. Zumindest für mich persönlich klingt das irgendwie sehr, sehr schwierig. Auch für beide Seiten. Also ich glaube auch für viele Eltern, die vielleicht verzweifelt sind und dann sich so Hilfe suchen, das ist ja jetzt nichts, was einem leicht von der Hand geht. Also sehr, sehr unangenehm, glaube ich. Aber
Darf ich dazu kurz eine kleine Geschichte
ja,
erzählen? Entschuldigung,
natürlich,
wenn ich dich
gerne.
unterbreche. Das war so eindrücklich für mich. Tatsächlich glaube ich auch, dass es vielen Eltern sehr, sehr schwer fällt und dass sie das sozusagen als letzte Lösung auch sehen. Ich glaube, die wenigsten Eltern machen das einfach so oder weil sie eben denken, ja, es wäre eine leichte Lösung oder ein leichter Weg. Und ich habe auch schon einige Male Gespräche beobachtet, weil Eltern tauschen sich ja auch auf Spielplätzen und in anderen Lokalitäten darüber aus. Und da hat eine Mutter einer anderen erzählt, dass sie eben ein Schlaftraining gemacht habe und dass das Kind eben auch furchtbar doll geweint hat. Und sie nun das Problem haben, dass sie sich morgens, also sie und ihr Partner, sich morgens nicht mehr trauen, zur Toilette zu gehen, weil dann das Kind das ja hören könnte und vielleicht Hoffnung bekäme, sie würden es aus dem Bett holen.
Unglaublich.
Und das hat mir so, ja, das hat mir so wehgetan in dem Moment, weil dieser Satz, das Kind bekommt Hoffnung, dass es geholt wird, aber wir holen es ja nicht, weil wir nur auf Toilette gehen wollen. Das zeigt ja einfach schon, dass die Eltern auch schon verstehen, wie schmerzvoll das auch für das Kind ist.
Ja, und ich meine, wer wendet oder wer ist denn so verzweifelt und wendet dann derartige Methoden an? Das sind ja meistens Familien, wo das Kind schon offensichtlich sich schwer tut mit dem Einschlafen, mit dem Alleinesein in der Nacht, mit dem alleine Aufwachen. Und darauf hinauf wird dann noch dieses Schlaftraining praktiziert und dem Kind ja noch mehr Beziehung und noch mehr Nähe zu den Eltern entzogen, was ja das Ganze wahrscheinlich nur verschlimmert oder irgendwie abhärtet. Aber das kann ja nicht im Sinne der Beziehung der Eltern mit dem Kind sein, wenn ich einfach es darauf vorbereiten will oder so weit kriegen will, dass es ihm egal ist, ob jetzt Mama oder Papa am Bett sind, wenn es einschläft, weil es eh so mit dem Alleinsein so lang konfrontiert worden ist, dass es ihm eh schon egal ist.
Genau, ich glaube, es ist so ein Paradox, wo man davon ausgeht, dass quasi, wenn ein Kind Schwierigkeiten mit der Trennung hat in der Nacht, dass man dann quasi diesem Kind Trennung beibringen muss. Wobei ja ich und viele andere Experten und Expertinnen heutzutage zum Glück ja auch sagen, nein, Quatsch, wenn ein Kind Probleme mit der Trennung hat, dann muss es erstmal so viel Sicherheit erlangen, dass es dann irgendwann Stück für Stück lernen kann, mit der Trennung umzugehen.
Genau, ganz
und,
im Gegenteil.
Eben, ja. Genau, also es ist quasi das Gegenteil. Und diese Art Schlaftrainings, wie zum Beispiel die Färber-Methode, die schauen halt sehr stark auf das Thema Lernen, was ja irgendwo auch seine Richtigkeit und Berechtigung hat, übersehen meiner Meinung nach allerdings die emotionalen und ja, entwicklungsorientierten Aspekte. Also wo steht das Kind in seiner Entwicklung? Was erlebt es gerade überhaupt? Hat es gerade eine Krippeneingewöhnung? Wurde es vielleicht vor einer Woche sogar abgestillt und ist jetzt vielleicht nähebedürftiger? Also vieles wird einfach nicht beachtet.
Ich habe letztens nochmal mit jemandem auch drüber diskutiert und da haben wir, finde ich, einen schönen Vergleich gefunden, nämlich das Thema Hunger, also als Bedürfnis, im Vergleich zum Bedürfnis der Nähe. Also wenn ein Kind jetzt über Hunger klagt, dann ist ja meine Lösung auch nicht, es länger hungern zu lassen. Das macht natürlich auch niemand, weil Hungern oder nicht trinken ja auch schädlich ist, unmittelbar. Oder was vielleicht irgendwie so das Verführerische ist beim Schlaftraining, ist, dass man ja nicht sofort irgendwie eine Quittung dafür bekommt. Aber vielleicht kannst du uns nochmal sagen, was ja auch nicht unmittelbar, sondern auch auf lange Sicht das Problem ist, wenn man solche Schlaftrainings durchzieht und eben dieses Bindungsbedürfnis des Kindes nicht befriedigt. Was kann das für das spätere Leben, spätere Kindheit, aber auch vielleicht für das Erwachsenenleben dann für Folgen haben?
Also da gibt es, wie ihr schon sagt, viele indirekte Zusammenhänge oder Forschungen, die dazu gemacht wurden. Und ja, also oft wird argumentiert, das Kind wacht ja am nächsten Morgen glücklich auf. Wie ihr schon sagt, es gibt dann sozusagen keine direkte Erkenntnis, oh, es ist am nächsten Morgen traurig aufgewacht. Was aber tatsächlich häufiger beobachtet wird in den Familien, dass die Kinder tagsüber schon forderndes und, wie soll ich sagen, emotionaleres Verhalten zeigen, vielleicht tatsächlich dann noch näher bedürftiger oder klammernder sind. Was auch tatsächlich auch noch vorkommt, ist, das ist ein bisschen dem Schlaftraining der Herangehensweise geschuldet. Also dass man geht davon aus, dass die Kinder bei einem Schlaftraining ja nicht wirklich lernen, alleine einzuschlafen und sich selbst zu beruhigen, sondern eben, wie die Autoren des einen bekannten Buches schreiben, gelernt haben, dass es nichts bringt, zu weinen oder zu rufen. Also quasi es aufgeben und sein lassen. Und oft berichten dann eben Eltern, die ein Schlaftraining durchgeführt haben, dass vielleicht bei einem nächsten Entwicklungsschritt, zum Beispiel eben einer Kita-Eingewöhnung, einer Erkrankung oder irgendwas, was eben aufwühlend für das Kind war, sie tatsächlich wieder in diese alten Muster verfallen, also wieder nach den Eltern rufen, aufwachen, nicht mehr durchschlafen. Und die Eltern sich dann eben auch fragen, naja, was ist denn quasi das Upgrade vom Schlaftraining? Also was muss ich denn dann jetzt noch machen? Oder aber Kinder werden älter und lernen, selbstständig aus dem Bett oder Gitterbett aufzustehen. Da ist ja tatsächlich eine Empfehlung in der Literatur, dann die Tür zuzumachen. Aber ich finde, daraus entsteht halt ein großer Machtkampf, wo die Eltern also das Machtgefälle zu dem Kind ausnutzen. Und ja, ich denke, dass das eben für die Beziehung Eltern-Kind, ja, wie soll ich sagen, das ist einfach nicht förderlich für eine vertrauensvolle Beziehung.
Ja, Wahnsinn, wie weitreichend dieses Thema ist. Ich meine, ja, das, wenn man sich jetzt die Folge des Podcasts so die Überschrift ansieht, ah, Babyschlaf, okay, was soll das schon sein? Wie kann man ein Kind hinlegen oder dafür sorgen, dass es schläft? Aber das Thema ist ja so tiefgründig und hat so weitreichende Folgen, nicht nur auf die Beziehung der Eltern mit dem Kind und umgekehrt, sondern auch wahrscheinlich auf das generell auf das Beziehungsleben des Kindes im späteren Leben, weil es ja so geprägt wird von diesen Momenten, wo es in der ganzen Verzweiflung alleingelassen wird. Oder ich meine, das, was du jetzt schilderst, das ist ja nichts anderes als einsperren und wegsperren und das mit Maßnahmen und Vorrichtungen, die das Kind einfach nicht überwinden kann. Also das, ich finde das wirklich dramatisch, wie weitreichend das ist.
Genau, das lässt sich halt nicht so genau sagen, weil man eben ja auch keine kontrollierten Studien dazu in dem Sinne durchführen kann. Nicht direkt sagen, welche Effekte das sozusagen für die spätere Zukunft hat. Doch in der Bindungsforschung wird schon im Zusammenhang mit Schlaftrainings beschrieben, dass wenn sich eben solche Situationen wiederholen und die vielleicht auch in irgendeiner Weise eben durch das Einsperren und durch so eine große Angst vielleicht auch traumatisch für das Kind waren, dass man eben, wenn sich das generalisiert durch noch mehr Situationen, in sowas wie eine erlernte Hilflosigkeit kommt. Also das Gefühl, wenn ich etwas sage oder möchte oder brauche, dann bin ich nicht in der Lage oder dann wird mir nicht geholfen und ich kann mir selbst auch nicht helfen. Genau. Das gibt es schon.
Können wir vielleicht auf den Punkt Bindung noch mal ein bisschen genauer eingehen? Das haben wir jetzt ein paar Mal
Ja.
benutzt, das Wort, aber ich glaube, vielleicht könntest du es vielleicht noch mal definieren. Und ich glaube, du hast auch in deinem Buch da so ein bisschen Zusammenhang zur Evolution auch aufgebaut und erklärt, woher das auch kommt und was der Sinn von Bindung ist.
Genau, ja, Bindung, wenn wir es kurz und knackig definieren, können wir es als ein sehr dauerhaftes und starkes emotionales Band zwischen einem Kind und seiner engen Bezugsperson, also in meisten Fällen zu seinen Eltern. Und dieses emotionale Band entsteht über die Zeit, also es ist nicht sofort da, zum Beispiel durch Fürsorgeverhalten der Eltern. Also zum Beispiel geben die Eltern dem Kind Sicherheit, ermöglichen ihm Erkundung, helfen dem Kind. Zusammengefasst reagieren eben feinfühlig auf die Bedürfnisse und befriedigen diese angemessen. Und auf der anderen Seite zeigen natürlich auch Babys Bindungsverhalten, eben um sich die Hilfe und die Präsenz der Bezugsperson zu sichern. Das beobachten wir bei Neugeborenen schon, zum Beispiel durch das Saugen an Händen oder das Schmatzen, wenn sie Hunger haben oder ja, die Nähe möchten. Sie klammern sich an oder weinen eben, um Kontakt herzustellen. Und ja, um auf die Evolution oder auf die Theorie dahinter noch zu sprechen zu kommen. Es wird sozusagen gesagt, dass die Gehirne von uns Menschen, das könnt ihr ja vielleicht auch bestätigen, noch sehr alt sind. Also sie funktionieren eben nicht an die modernen Bedingungen angepasst, sondern noch so, wie sie auch schon vor vielen Jahren und Jahrhunderten funktioniert haben. Und damals war es natürlich auch sehr wichtig, ein Baby, was Bindungsverhalten zeigte und Eltern, die das sahen und darauf reagierten, hatte einfach höhere Chancen zu überleben. Es wurde mehr und schneller wahrgenommen, mehr versorgt und gefüttert. Genau, und beim Thema Schlaf war es dann eben so, dass ein Baby, was natürlich nachts irgendwo alleine lag und nicht auf sich aufmerksam machte, natürlich auch in großer Gefahr war. Deswegen ist eben die Nacht, Dunkelheit und der Schlaf für ein Babygehirn teilweise auch so eine Art Trennung und kann gefährlich sein. Also wenn man das auf früher bezieht. Und dass es eben heutzutage nicht mehr gefährlich ist, das wissen die ja nicht.
Genau, da, so schnell hat sich das Gehirn nicht weiterentwickelt. Das können wir auch immer bestätigen, so von ärztlicher Sicht, dass der menschliche Körper oft noch auf dem, der hat die Updates nicht alle bekommen, die so gesellschaftlich schon passiert sind. Und das Gleiche gilt, wie du jetzt auch richtig gesagt hast, zu dem Thema Hilflosigkeit. Also wir haben das auch schon in anderen Podcasts besprochen, dass das Menschenkind ja sich besonders dadurch auszeichnet, dass es im Vergleich zu anderen Spezies ja ganz besonders hilflos ist, nicht mal irgendwie sich bewegen kann. Andere Tiere kommen zur Welt und können zumindest schon mal laufen oder können sich irgendwie festklammern mit mit ihren Fingerchen. Und das Menschenkind ist ja wirklich völlig hilflos und braucht absolut diese Aufmerksamkeit der Eltern. Und deswegen ist es auch so, ja, wenn man sich das nochmal vor Augen führt, so crazy von Anfang an zu versuchen, ja, diese Hilflosigkeit irgendwie zu bearbeiten durch irgendwelche Strategien, anstatt irgendwie dem gerecht zu werden. Da haben wir halt leider einfach Pech gehabt als Homo sapiens, dass das bei uns halt so ist. Aber die Lösung kann jetzt nicht sein, irgendwie das auf dem Rücken dieses hilflosen Kindes auszubaden, finde ich persönlich.
Sehe ich auf jeden Fall auch so und gleichzeitig sehe ich auch in den Beratungen oder auch in der Interaktion mit den Eltern den großen Struggle, sage ich mal, den wir heutzutage haben. Oder ich als Mama kann das auch bestätigen. Auf der einen Seite sehe ich, dass mein Kind sehr nähebedürftig ist, viel in der Trage oder auf dem Arm schlafen möchte, viel Unterstützung braucht. Und andererseits habe ich vielleicht noch den Haushalt und ein Geschwisterkind oder wie ich arbeite noch nebenbei und habe gar nicht richtig Elternzeit und die Omas und Opas sind bei alle noch Vollzeit berufstätig und man weiß einfach nicht, wie man all diese vielen Bedürfnisse und ja, Dinge organisieren soll. Und ja, da ist es sozusagen sehr schwierig. Und gleichzeitig, wie ihr schon sagt, es ist, wie es ist. Und da darf man dann als Eltern auch schauen, wo müssen vielleicht auch einfach Abstriche sein? Wo kann ich vielleicht nicht in einem Café sitzen und das Baby mitnehmen, weil das für das Kind einfach zu viel Stress bedeutet, wenn es müde wird? Oder wo muss ich das Kind vielleicht im Haushalt in der Trage mitnehmen, damit ich überhaupt was schaffen kann? Es ist sozusagen ein sehr großer Balanceakt heutzutage.
Gerade wenn es um das nächtliche Schlafen geht, gibt es ja auch ganz unterschiedliche Typen von Eltern. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Bekannten, der damals Kinder im Teenageralter hatte, 2 Stück, also einen Jungen und ein Mädchen, und ganz stolz erzählt hat, dass es keine Nacht gab, wo eines seiner Kinder bei ihm und bei seiner Frau im Bett geschlafen hat. Und das im Alter von, da waren die Kinder dann 15 oder 16, wo ich mit großen Augen und offenem Mund mir diese Geschichte angehört habe, weil es für mich absolut unvorstellbar ist, dass meine Kinder nicht immer wieder mal aus unterschiedlichen Gründen und manchmal auch ohne Begründung da im elterlichen Bett Unterschlupf finden, im wahrsten Sinn des Wortes. Was ich meine, das ist jetzt nicht ein Thema, das man auch so nur schwarz und weiß betrachten kann. Es ist natürlich das Schlafen im elterlichen Bett, und das wissen wir auch aus der Forschung und aus medizinischer Begutachtung des Themas plötzlicher Kindstod, ist, muss man auch kritisch bewerten. Aber jetzt vor diesen Hintergründen, was einerseits Bindung angeht, andererseits zum Beispiel das Thema plötzlicher Kindstod, wo ist da ein Weg zu finden in der Mitte, der jetzt beiden vielleicht gerecht wird oder nicht das eine vollkommen außer Acht lässt? Kannst du das so ein bisschen auseinandernehmen, was da die Punkte sind, die für das Kind und auch für die Eltern wichtig sind?
Ja, also wir sprechen da auch das Thema Co-Sleeping an, also dass eben Familienmitglieder in der Nähe voneinander schlafen. Das heißt aber nicht, dass sie sich unbedingt eine Schlaffläche, also ein Bett, teilen müssen. Also das ist sozusagen die Definition von Co-Sleeping. Und das Co-Sleeping ist tatsächlich in den meisten Teilen der Welt eine verbreitete Art zu schlafen. Und das Bedsharing, also das ist sozusagen eben spezifisch, dass das Kind oder das Baby sich mit den Eltern eine Schlaffläche teilt. Das ist weniger verbreitet, aber wie du auch schon gesagt hast, ganz individuell in Familien, die eben die Möglichkeit haben, eine so große Schlaffläche zu gestalten, auch völlig typisch. Und es ist natürlich eine sehr ideale Möglichkeit, den Kindern nachts einerseits viel Nähe und Körperkontakt zu schenken und zum Beispiel für stillende Mütter ja auch sehr praktisch, weil man eben schnell und unaufwendig im Liegen zum Beispiel stillen oder füttern kann. Und das Kind eben dann schnell weiterschläft. Und da gibt es auch zahlreiche Studien und Vorteile des Co-Sleepings. Ich glaube, das ist aber nochmal ein anderes Thema. Du hast ja eben nochmal die Sicherheit angesprochen. Es gibt natürlich viele Studien und Forschungen, was die Sicherheit anbelangt. Und da gibt es eben Sicherheitsempfehlungen, die eben das allgemeine Schlafen in der Nähe voneinander betrifft, also das Co-Sleeping. Und speziell dann eben nochmal Sicherheitsaspekte, wenn man dann wirklich in einem Bett zusammenschläft. Und der aktuelle Konsens ist tatsächlich bei vielen heutzutage, dass wenn man in einem Bett zusammenschläft, dass es je nachdem, wenn man diese Sicherheitsaspekte beachtet, auch sehr sicher sein kann. Ich kann ja mal ein paar... Möchtet ihr, dass ich ein paar Punkte nenne?
Ja, sehr gerne. Also wir haben ja eine Folge mal über den plötzlichen Kindstod gemacht und da nochmal zitiert, quasi aus den offiziellen Empfehlungen, die quasi jeder Kinderarzt, jede Kinderärztin lernt im Studium, aber auch von der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin wiedergespiegelt wird, genau. Dass da empfohlen wird, dass das Kind nicht mit im Elternbett schläft. Und das war so der, muss man ehrlich sagen, der kontroverseste diskutierte Punkt im Anschluss. Also mit allen anderen Punkten waren die meisten, die zugehört haben, auch total einverstanden. Aber bei dem Punkt gab es so relativ viele Diskussionen und auch angeregte Argumente. Und da haben wir natürlich auch nochmal genauer geschaut, dass das tatsächlich auch nicht immer so ganz so einfach ist, da jetzt zu sagen, nee, das ist nicht gut, dass die Kinder mit dem Elternbett schlafen, sondern das auch ein bisschen von Faktoren abhängt. Ich glaube, es gibt so Studien, die zeigen, dass es nur problematisch ist, wenn einer der Elternteile zum Beispiel Alkohol getrunken hat und dann vielleicht deswegen nachts ein bisschen weniger aufmerksam ist. Oder wenn aber auch halt eben im Elternbett selbst diese Sicherheitsmaßnahmen, die man jetzt im Kinderbettchen ergreifen würde, dann nicht eingehalten werden. Also dass dann doch irgendwie in der Nähe des Kindes Kissen oder Decke ist. Aber vielleicht kannst du jetzt genauer auf diese Punkte nochmal eingehen.
Genau, also die meisten Fälle oder häufig werden eben sowas wie ein plötzlicher Kindstod aufgetreten ist, hat man dann doch nachträglich festgestellt, dass eine Bettfläche eben sowas wie ein Sofa war, was sich die Eltern ausnahmsweise mit dem Baby geteilt haben und das eben kein sicheres Arrangement war. Und ich habe zum Beispiel das Europäische Institut für Stillen und Laktation in meinem Buch zitiert, die eben gesagt haben, dass das gemeinsame Schlafen unter sicheren Voraussetzungen und bei Fehlen von Risikofaktoren nicht riskanter ist als andere Schlafsituationen. Es kommt also darauf an, wie man in einem Bett zusammenschläft. Und benannt werden dort zum Beispiel natürlich das Schlafen auf dem Rücken, eine angemessene Zimmertemperatur von 16 bis 18 Grad, dass eben jede Person genügend Platz hat, zum Beispiel 90 Zentimeter ungefähr, dass natürlich das Elternteil, also die Mutter, kein Alkohol, Drogen oder Zigarettenkonsum, kein Medikamenteneinnahme erfolgt ist, die den Schlaf beeinflusst. Wo ich ein bisschen schmunzeln musste, ist der Satz, Eltern sind weder krank noch übermüdet, also übermüdet vor allem. Aber das zielt natürlich darauf hin, dass die Eltern oder das Elternteil sollte in der Lage sein, sich noch nachts um das Kind zu kümmern. Und wichtig ist eben, das war eben das mit dem Sofa, es sollte eine feste Unterlage sein, keine Kissen, keine Decken, kein Wasserbett zum Beispiel. Genau, rauchfreie Umgebung ist sehr wichtig und das Baby sollte keine Kopfbedeckung tragen. Es gibt noch mehr Aspekte, aber ich glaube, das sind jetzt so die wichtigsten. Vielleicht nochmal für Eltern mit jungen Babys, frühgeborene Kinder sollten auf einer separaten Fläche tatsächlich schlafen.
Genau, in die Richtung wollte ich jetzt auch einmal noch darauf hinweisen. Also gerade ganz junge Neugeborene, vielleicht auch nicht Frühgeborene, sondern jetzt wenige Wochen alte Neugeborene, wenn es vielleicht auch noch ein relativ enges Elternbett gibt, jetzt nicht 2x2 Meter, sondern nur 1,60 oder 1,80, das sollte man jetzt auch nicht in der Mitte zwischen Mama und Papa liegen haben. Also da und dann vielleicht noch im Winter und die Decke bei jedem Ehepartner noch drüber. Das ist natürlich auch sehr risikobehaftet. Da wäre das Ganze in einem Beistellbett ganz in der Nähe von der Mama sicherlich besser aufgehoben.
Genau, und in der Mitte der Eltern ist tatsächlich sowieso, gilt nicht als sicherer Faktor, sondern immer das Baby neben der Mutter, nicht zwischen den Eltern.
Und dann natürlich auch vor dem Rausfallen geschützt, das ist der nächste Punkt.
Auf jeden Fall,
also genau. Gibt es einige Punkte.
Es gibt auf jeden Fall einiges zu beachten und wichtig finde ich auch, dass oder das begegnet mir oft, ich sage das eben mit dem Sofa, meist oder häufig passieren eben solche Fälle, wenn dieses Bedsharing, also das gemeinsame Schlafen, unbeabsichtigt und nicht geplant ist. Also es ist mal eine Ausnahme. Ich nehme, das Kind ist krank, ich nehme das mal mit ins Bett und das Bett ist aber gar nicht dafür ausgelegt, zusammen zu schlafen. Wenn man sozusagen beabsichtigt, zusammen zu schlafen, dann bereitet man sich in der Regel auch eher darauf vor und ja, viele Eltern recherchieren heutzutage auch und das merkt man ja auch. Die Fälle vom plötzlichen Kindstod sind ja auch wirklich sehr zurückgegangen.
Und abschließend muss man natürlich sagen, wenn wir vom plötzlichen Kindstod sprechen, dann sprechen wir von einer ganz speziellen Altersklasse der Kinder, also eigentlich vom ersten Lebensjahr, manchmal natürlich auch ein paar Monate länger als das erste Lebensjahr, aber das, worauf wir jetzt eingegangen sind, diese Regeln, die du uns da genannt hast, die treffen natürlich nicht auf einen Dreijährigen zu oder so. Wenn der krank ist, dann kann ich mich auch mit dem aufs Sofa legen und brauche nicht gucken, dass da, ob die Matratze jetzt anders ist. Und das hängt natürlich stark vom ganz kleinen Alter der Kinder ab.
Super. Vielleicht darf ich jetzt die nächste Frage stellen, so ein bisschen nochmal zurück zum in den Schlaf finden, vielleicht auch mit etwas älteren Kindern, die dann doch auch ja schon so ein bisschen gewisse Routinen auch kennengelernt haben oder mit denen man gewisse Routinen vielleicht auch mal eintrainieren kann. Du sprichst in deinem Buch von Schlafassoziationen und Schlafbrücken. Kannst du uns vielleicht nochmal sagen, was man darunter versteht, wie die einem helfen können und wie man sowas denn auch vielleicht trainieren kann, um auch mal ein positives Training hier besprochen zu haben heute?
Genau, also Assoziationen sind sozusagen Verknüpfungen, zeitliche Zusammenhänge, zum Beispiel, also die ganz natürlichste Assoziation ist, ein Baby trinkt an der Brust und schläft dabei ein, also saugen und einschlafen. Oder ich habe das Kind oder Baby auf dem Arm und wiege es und schläft dabei ein. Und wenn man das ganz häufig macht und dann noch bestimmte Umgebungsfaktoren hinzukommen, zum Beispiel in dem und dem Zimmer findet es statt und es ist Abend und es ist dunkel, dann können sich daraus eben diese Schlafbrücken entwickeln. Das heißt, dass das Baby oder das Kind hat schon so eine Erwartungshaltung. Wenn ich abends in den Raum gehe und ich bin müde, dann möchte ich quasi gewogen und gestillt werden, weil das hilft mir, in den Schlaf zu finden. Man spricht dann auch negativ teilweise von Gewohnheiten oder schlechten Gewohnheiten manchmal auch. Wobei Gewohnheiten für mich jetzt erstmal nichts Negatives sind. Genau. Und ja, zum Beispiel das Einschlafen an der Brust oder beim Saugen sind ja eine total natürliche und völlig normale und hilfreiche Methode, sage ich mal, um das Kind, dem Kind zum Einschlafen zu helfen. Und wie kann man so eine Gewohnheit verändern oder trainieren? Ich finde, das lässt sich gar nicht so leicht pauschalisieren. Wenn ich in einer Beratung mit Familien bin, dann schaue ich in solchen Situationen erstmal, was ist tatsächlich das Problem? Also ist das wirklich für die Eltern störend oder belastend? Oder ist es einfach nur eine Angst oder eine Sorge zum Beispiel, dass es eine schlechte Gewohnheit ist, dass das Kind auf dem Arm einschläft? Wenn die Eltern oder die Familie dann tatsächlich sagt, oh, das Kind ist 8 Monate alt und es ist schon langsam so schwer und ich habe Rückenschmerzen, ich kann das gar nicht mehr jeden Abend auf dem Ball hüpfend einschlafen lassen oder tragend, ich möchte das gerne verändern. Dann schauen wir eben, wie alt das Kind ist und wie stark diese Gewohnheit ist und was das Kind noch oder bereits schon kann. Und je nachdem würde man dann eben eine schrittweise abgestufte Methode zum Beispiel wählen. Also, dass man eben an einem Tag immer weniger und weniger Bewegung beim Einschlafen herstellt und das sozusagen ausschleicht. Es kommt aber auch darauf an, wie das Kind reagiert. Manche finden das dann tatsächlich gar nicht schlimm oder problematisch. Und dann kann man es auch relativ schnell im Liegen in den Schlaf begleiten. Andere haben eben schon so eine starke Verknüpfung und brauchen längere und feinfühligere Begleitung.
Du hast, glaube ich, auch das Föhngeräusch da mit den Assoziationen, glaube ich, mal benannt. Das ist ja
Ja.
hier das im Hause Barbour beim Florian erprobtes Mittel zum Beispiel.
Ja.
Das habe ich hier schon oft gehört und mir hinter die Ohren geschrieben für später zum selber einsetzen. Und du hast auch beschrieben, dass wenn man neue Assoziationen oder vielleicht mal was trainieren möchte, dass es erstmal auch dadurch durchaus schlechter werden kann und dass das ja zum Teil auch mit dazugehört, dass einen also auch nicht demotivieren soll, sondern dass man da auch durchaus mal durch muss durch eine Phase des, ja, dass das Kind das eben komisch findet oder so aus einem anderen Rhythmus dann ein bisschen rausgerissen ist
Ja.
und dass man da so am Ball bleiben muss.
Genau, ich habe gerade spontan das Bild vom Fahrradfahren lernen im Kopf. Wenn ein Kind beispielsweise am Anfang mit Stützrädern Fahrrad fährt, um sich das jetzt mal bildlich vorzustellen, und irgendwann möchte oder entscheidet die Familie oder das Kind möchte gerne ohne Stützräder fahren, dann klappt das vielleicht nicht sofort. Und das Kind ist vielleicht auch mal frustriert, weil es auch hinfällt oder sich wehtut oder weil es nicht so klappt. Und irgendwie ist dann aber doch die Motivation da, das zu lernen und zu versuchen. Und die Freude ja auch umso größer, wenn es dann klappt. Das kann man jetzt nicht eins zu eins auf den Schlaf übertragen. Doch wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Kind oder ein Baby hat 8, 9 Monate lang immer am Abend diese eine Brücke in den Schlaf gehabt, zum Beispiel das auf dem Ball hüpfen. Und ich schleiche das jetzt aus oder entferne diese Brücke. Dann ist ja die Frage für das Kind erst einmal, was soll ich denn stattdessen machen? Und das Kind hat vielleicht von sich aus noch gar nicht die Antwort darauf. Das heißt, wir als Eltern helfen dem Kind dann ja auch, eine neue Beruhigungsstrategie zu finden. Und bis das Kind dann eben diese neue Beruhigungsstrategie für sich als neue Brücke etabliert hat, kann es durchaus mehrere Wochen dauern.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man zum einen das so ein bisschen auch steuern und lenken kann durch so Gewohnheitsänderungen. Auf der anderen Seite muss man sagen, und das sollten sich natürlich auch alle jungen Eltern, wenn sie einen Schritt zurück machen und das Ganze ein bisschen aus der Entfernung betrachten, immer wieder ins Gedächtnis rufen, das sind alles Phasen und die Phasen gehen ineinander über, aber sie verändern sich auch ohne das eigene Zutun. Natürlich
Ja.
hat ein Säugling, macht der Wachentwicklungsschritte, die man beobachten kann, aber es ist auch nachts so, dass die, oder beim Einschlafen so, dass sich einfach Bedürfnisse ändern, dass sich auch die eigenen Gewohnheiten des Kindes ändern und dass vielleicht wochenlang das Einschlafen überhaupt kein Problem war und dann macht's Peng und aus von außen nicht ersichtlicher Ursache her wird es auf einmal ganz schwierig und das Kind kommt kaum noch in den Schlaf und Das ist dann auch eine Phase. Wenn man Glück hat, kommt man drauf, was das Problem ist und kann das ein bisschen abkürzen oder verändern. Aber auch das wird sich weiterentwickeln und es ist einfach ein Auf und Ab, das irgendwann dazu führt, dass ein Kind alleine ins Bett geht, vielleicht noch eine Geschichte hört oder ein Lied vorgesungen wird und dann schläft's einfach bis zum nächsten Morgen. Und da arbeiten wir Eltern hin und drauf zu, dass das möglichst unspektakulär und vielleicht möglichst schnell der Fall ist. Aber da ist jedes Kind anders und jedes Kind hat vor allem Bedürfnisse, die gestillt werden wollen, damit es da auch hinfindet.
Ja, ich wollte dir nur in dem Punkt zustimmen, weil es tatsächlich so ist, dass manchmal eine Veränderung, die zwar von den Eltern initiiert ist, sich nicht um Biegen und Brechen, sage ich mal, trainieren oder einüben lässt. Denn manchmal stößt man einfach auf bestimmte Widerstände und Grenzen, wo man das Gefühl hat, ich weiß nicht, vielleicht ist da doch ein Infekt, der sich anbahnt oder das Kind macht irgendeinen anderen Entwicklungsschritt und man merkt einfach, nee, das, was ich jetzt gerade möchte, zum Beispiel häufig beim Thema Abstillen der Fall, es klappt jetzt gerade einfach nicht. Das Kind hat so ein großes Bedürfnis und wenn man es dann tatsächlich ohne Druck nochmal ein paar Wochen oder Monate später versucht, ist es plötzlich kaum noch ein großes Thema. Also nicht immer rate ich dann auch Eltern, es durchzuziehen. Das finde ich eh schwierig. Also immer, wenn man geraten bekommt, zieh es um jeden Preis durch, du musst konsequent sein, finde ich das nicht die richtige Vorgehensweise.
Um so ein bisschen zum Ende zu kommen, vielleicht nochmal so ein praktischer Rat für Eltern, die jetzt vielleicht ganz besonders diese Folge hören, weil sie ja ein Problem haben, weil sie erschöpft sind, weil das alles irgendwie nicht klappt. Man kann ja ganz viele Bücher lesen, Podcasts hören, Social-Media-Accounts folgen und sich belesen und in der Theorie gucken, was möglich ist. In der Praxis kann es dann trotzdem nicht klappen. Was gibt es so für Tools oder Mittel und Wege, die du Eltern dann empfiehlst? Du hast eben auch schon mal was von einem Schlaftagebuch erzählt. Wie kommt man an sowas oder wo findet man das? Oder vielleicht können wir es auch hier verlinken. Was gibt es noch für Angebote? Du bietest ja auch zum Beispiel Hilfe für Eltern an. Was macht Sinn?
Genau, also es gibt sehr viel tatsächlich. Also natürlich kann man sich erstmal selbst informieren und schauen, welche innere Einstellung und Haltung habe ich überhaupt als Eltern oder als Bezugsperson. Bin ich tatsächlich von meiner Erziehungshaltung so, dass ich überhaupt bedürfnisorientiert arbeiten möchte und das möchten die meisten heutzutage, dann gibt es verschiedene Tools, wie zum Beispiel du eben sagtest, das Schlaftagebuch. Dort lassen sich tatsächlich auch viele, sag ich mal, Probleme oder Schwierigkeiten mit schon erkennen oder auch Abhilfe schaffen, weil man mit einem Schlaftagebuch tatsächlich individuell ermitteln kann, wie viel Schlaf braucht eigentlich mein Kind. Ganz individuell. Also wie viel Schlaf am Tag und in der Nacht hat es und wo kann ich vielleicht auch bestimmte Muster erkennen, wo es immer schwierig ist. Also zum Beispiel immer beim Mittagsschlaf, wenn das Kind 5 Stunden lang wach war, weint es vor dem Einschlafen. Und je nachdem, ob man das dann eben mit Hilfe eines Buches oder eines Ratgebers kann, kann man das natürlich selbstständig erstellen und auswerten. Es gibt Vorlagen kostenlos online, es gibt eine Vorlage in meinem Buch, es gibt wirklich viele Vorlagen für Schlaftagebücher im Internet. Und wenn man da eben nicht weiterkommt, könnte man sich eben ein Schlaftagebuch erstellen und selbst ausfüllen und damit eben zum Beispiel zu einer Beratungsstelle oder zu einer Schlafberatung gehen. Es gibt ja auch tatsächlich für alle Eltern zugänglich sogenannte Schreiambulanzen oder sozialpädiatrische Zentren. Und ich empfehle tatsächlich, also wenn es wirklich massive Schwierigkeiten gibt, ich empfehle tatsächlich auch, den Kinderarzt und die Kinderärztin anzusprechen. Vielleicht auch mal, wenn Zeit ist, das Schlaftagebuch zu zeigen. Ich weiß nicht, wie das in der Praxis ist, aber es ist schadet nicht, das schon mal zu haben, weil es auch manchmal ja auch einfach körperliche Ursachen haben kann.
Und du hast ja auch die Möglichkeit erzählt, dass man Coaching machen kann. Du bietest sowas ja auch an. Da wäre so ein bisschen meine abschließende Frage. Ich finde das immer nicht so einfach, das Angebot so zu überblicken. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele Angebote und ich frage mich immer, sind die alle gleich gut? Wahrscheinlich ja nicht, sondern da gibt es wahrscheinlich schon Unterschiede. Worauf sollte man achten, wenn man Rat bei jemandem sucht, der quasi privat einen berät, dafür natürlich auch eine gewisse Summe Geld nimmt, die man bezahlen muss, damit man ein gutes Gefühl hat, dass die Person auch kompetent ist. Gibt es da Sachen, auf die man achten kann?
Das ist tatsächlich ein Thema, was mich im Moment sehr beschäftigt, weil es sehr viele Coaches und Beraterinnen gibt. Und mich beschäftigt da vor allem, dass der Begriff Coach oder Beratung, Schlafberatung bei Babys einfach nicht geschützt ist. Man also nicht von einer einheitlichen oder qualitativ hochwertigen Ausbildung ja, ausgehen kann. Deswegen meine Empfehlung da tatsächlich zu recherchieren, zu schauen, welche Werte werden zum Beispiel aus der Homepage ersichtlich, welche Ausbildung, welche Qualifikation hat die Person, anderen Eltern sprechen, ob es da Erfahrungen zu gibt, wie diese Person arbeitet. Und letztendlich, ja, es ist dann manchmal auch vielleicht eine Glückssache. Und da empfehle ich einfach, wenn man dann in der Beratung ist und merkt, es passt irgendwie einfach mit den Werten nicht so. Oder da wird Druck ausgeübt oder ich fühle mich da nicht abgeholt in meiner Denke, das dann auch einfach ehrlich zu thematisieren und gegebenenfalls diese Beratung dann abzubrechen.
Ja, das ist ein guter Tipp zum Schluss. Wir verlinken natürlich auch nochmal deinen Auftritt als, ja, würde ich sagen, kompetente Person, die uns heute nicht nur Rede und Antwort gestellt hat, sondern auch, glaube ich, ja, ganz gut vermittelt hat, dass sie sich wirklich gut mit dem Thema auch auskennt. Deswegen, Katharina, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast für dieses Podcast-Interview, dass du ja, wirklich alle Fragen völlig anschaulich und super gut erklärt hast. Dankeschön.
Ja, danke euch und alles Gute.
Wir empfehlen den
Danke.
Blick in die Shownotes, um den Weg quasi zu dir zu finden. Vielleicht verlinkt man da auch noch mal so eine Schlaftagebuch-Vorlage, die man sich auch ausdrucken kann, sodass ihr da auch fündig werdet. Leitet die Folge auch sehr, sehr gerne weiter an andere Eltern, die vielleicht in so einer Phase sind. Man kriegt das ja dann doch vielleicht mit beim Spaziergang, beim Spielplatzgespräch oder im ja, Eltern-WhatsApp-Chat zum Beispiel, dass da vielleicht andere ein bisschen mit zu kämpfen haben. Da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr die Folge weiterempfehlt. Schaut euch auch bitte gerne von Katharina das Buch an, das im April erscheint. Wir haben schon einen Blick reinwerfen können und können es wirklich sehr empfehlen. Und hört auch in unsere anderen Folgen rein. Wir haben, glaube ich, jetzt langsam nähern wir uns der 160. Folge, lieber Florian. Also einige Themen, die für euch da draußen von Interesse sein können. Und ganz zum Schluss natürlich auch nochmal der Hinweis auf unser Buch High Five, die 5 Säulen einer gesunden und glücklichen Kindheit. Auch darin gehen wir auf viele Themen ein. Schlaf, muss ich gestehen, kommt weniger vor, aber man muss ja auch immer über die Sachen sprechen, mit denen wir uns auch gut auskennen. Und so hätten wir auch sonst keinen Interviewgast heute einladen sollen, wenn wir darüber ein Kapitel geschrieben hätten. Deswegen.
Aber kommt auch vor. Also gerade im Kapitel Psyche kommt Babyschlaf vor und das Einschlafen und die bindungsrelevante Seite davon. Also auch da haben wir uns natürlich.
Du hast recht, aber ich wollte sagen, dass es
aber nicht
vielleicht,
in dem
es
Ausmaß
kommt nicht an
natürlich.
Katharinas Buch
Nein,
natürlich heran. Das
natürlich.
haben wir jetzt wichtig nur zu betonen. Genau, aber schaut gerne auch in unser Buch, auch das findet ihr in den Shownotes. Wir wünschen euch alles Gute und bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.
Auf Wiedersehen.